Es ist die Zeit der Jahresrückblicke und auch Ausblicke auf das nächste Jahr 2022. Auch kirchenpolitisch tut sich da ja viel. Wir haben darüber mit dem Generalsekretär des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken gesprochen, mit Marc Frings. Herr Frings, das Jahr hatte viele Ereignisse, zum Beispiel vor allem die Corona-Pandemie und die ungerechte Verteilung der Impfstoffe in der Welt oder aber auch der Bundestagswahlkampf. Haben Sie da den Eindruck, dass wir uns in diesem Jahr vielleicht etwas zu viel um uns selbst gekümmert haben?
Ich glaube, es ist wichtig, auf die verschiedenen Dimensionen zu achten. Wir hatten mit dem Wahlkampf nochmal eine ziemliche Polarisierung erlebt, zusätzlich zu dem, was wir Corona-bedingt erlebt haben. Das war wichtig, um nochmal unter einem Brennglas genauer zu beobachten, wo wir gerade gesellschaftlich stehen. Ich bin froh, wie die Koalitionäre zueinander gefunden haben, weil das doch nochmal ein wichtiger Beitrag war, um zu markieren, Politik ist weiterhin in der Lage, auch Kräfte zu binden. Und ich glaube, dass wir hier auch weiterhin gefördert sind und gefordert sind, auch die Öffentlichkeit selber als einen Ort zu markieren und zu verteidigen, die doch massiv herausgefordert ist. Öffentlichkeit auch verstanden als der Ort, wo wir gesamtgesellschaftlich akzeptierte Regeln nutzen sollten, um zu diskutieren und bitte auch zu streiten. Aber ich glaube, dass dieser Ort gerade massiv herausgefordert wird. Ich glaube, nochmal zusätzlich verstärkt durch Querdenker der Pandemie und andere Akteure. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Beitrag innerhalb Deutschlands, dass hier die Öffentlichkeit weiterhin der sichere Ort ist, übrigens analog wie digital.
Und global gesehen?
Global, ja, hatten wir große Baustellen zu bewerkstelligen. Ich will aber auch zurückblicken auf den Anfang des Jahres. Das war nämlich ein sehr gutes Ereignis, als nämlich Joe Biden ins Weiße Haus eingezogen ist. Das heißt, es gab auch zivilisierende Kräfte, die wieder dazu beitragen können. So hoffe ich und so sehen ja auch die ersten Signale aus, dass die internationale Weltordnung eine bessere wird. Aber mit Blick nach Afghanistan und nach Fragen hier muss man feststellen, dass dort Bilder entstanden sind, die absolut vermeidbar waren. Wir kannten die Ursachen, die Expertinnen und Experten kannten sie, die dazu geführt haben, dass die Taliban wieder erstarkt sind. Das waren regionale und innerafghanische Angelegenheiten. Und es wundert doch, dass in den politischen Kreisen nicht viel konkreter das Szenario ausgebreitet wurde, um auch den afghanischen Kolleginnen und Kollegen, Beschäftigte des Militärs und der internationalen Mittlerorganisationen beraten, zur Hilfe zu stehen. Und das ist mir wirklich völlig schleierhaft, warum es keine bessere Strategie gab. Denn hier geht es ja um Freiheit, um Vertrauen, um Verlässlichkeit. Das sind Werte, die lange gewachsen sind zwischen Internationalen und den Afghanen. Und das wurde jetzt auch hier zerstört und wird sicherlich auch den politischen Prozess sehr zurückwerfen.
Vielleicht wird sich ja jetzt politisch einiges ändern mit der neuen Bundesregierung. Wie fanden Sie denn die Zeit des Wahlkampfs? Also welche Themen hätten da vielleicht präsenter sein können?
Na, ich glaube, dass wir die großen Fragen, die ja auf dem Tisch lagen, doch recht unterkomplex diskutiert haben mit der Politik. Man fühlte sich doch als Wähler nicht wirklich herausgefordert, denn auf die Fragen zu Nachhaltigkeit, zu Klima, die ja nun wirklich nicht nur allen Parteien unter die Nägel brennen, sondern eben auch der Öffentlichkeit, gab es doch wenig konkrete Antworten. Es gab doch ein großes Fokussieren auf eine vermeintliche Mitte der Gesellschaft. Und ich glaube, dass die Politik, dass die Parteien doch sehr zögerlich waren, um den Bürgerinnen und Bürgern, den Wählerinnen und Wählern auch zu vermitteln, was das für einen Preis hat, wenn man nachhaltiger leben will, wenn man den Klimawandel tatsächlich stoppen will. Ich glaube, dass hier eine größere Auseinandersetzung wichtig gewesen wäre. Und ich glaube, da stimmt mich der Koalitionsvertrag versöhnlicher, dass bestimmte Akteure und Gruppierungen, die insbesondere in der Corona-Pandemie besonders gelitten haben, viel stärker hätten in den Blick gerückt werden müssen. Das Thema Familie und Doppelbelastungen, Mehrfachbelastungen für Menschen, die für andere in der eigenen Familie, im Freundeskreis Verantwortung genommen haben, das trat doch sehr zurück. Und ich bin froh, dass ein Blick in den Koalitionsvertrag da doch nochmal ein viel zuversichtlicher jetzt stimmt.
Das ZTK hat sich ja für nächstes Jahr etwas ganz Großes vorgenommen, einen Umzug nach Berlin in die Hauptstadt. Wird also das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken in Zukunft selbst politischer, wenn es dann nach Berlin umzieht?
Das ist das Signal, dass sich die ZDK-Vollversammlung 2019 selbst gesetzt hat, zurück dorthin zu gehen, wo die Bundespolitik gestaltet wird. Das ist Berlin und das ist nicht mehr Bonn. Wir haben letzte Woche tatsächlich kurz vor Weihnachten die Büros vorbereitet für diesen Umzug, der jetzt gerade exekutiert wird. Und ja, wir bereiten gerade auch konzeptionelle Neuerungen innerhalb des ZDK vor, um stärker mit der Politik, aber eben auch mit der Zivilgesellschaft in den direkteren Austausch zu treten. Ich denke, es geht darum, nicht nur wieder näher bei der Politik zu sein, sondern auch zu schauen, wo sind die Akteure aus der Zivilgesellschaft, mit denen wir bestimmte Vorstellungen gesellschaftspolitischer Natur auch teilen. Wir sehen jetzt gerade zum Jahresende die Statistiken auf uns zukommen. Wir wissen, dass wir als Kirche, als Kirchen, muss man auch sagen, natürlich immer weiter in eine Minderheitenposition kommen und insofern natürlich auch vor strategischen Herausforderungen stehen. Und das gilt es natürlich auch dann umzusetzen in der eigenen Arbeit, nicht nur beim Laienkatholizismus. Das gilt gewiss auch für die Amtskirche selbst. Hier braucht es neue Ansätze und ich glaube, dass es da nur gut und richtig ist, dass wir das auch von Berlin aus machen mit einer gesunden Portion Demut. Denn wir wissen natürlich, Berlin als Stadt bietet uns auch einen gewissen Blick in eine skeptische, in eine kritische Zukunft, wo Kirche, wo Christen nicht mehr die vernehmbare Stimme sind. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, auch sich mit dieser Realität wieder auseinanderzusetzen.
Beim Thema Teilhabe von Frauen hat sich in diesem Jahr ja auch einiges getan. Die Caritas zum Beispiel hat eine neue Präsidentin, die Deutsche Bischofskonferenz hat eine Generalsekretärin und das ZDK hat jetzt auch eine weibliche Führung. Steht die Kirche damit in einem besseren Licht da oder ist dieses Zeichen vielleicht noch nicht deutlich genug?
Also ich weiß nicht, ob es als Zeichen zu benennen ist. Es sind ja vor allem drei sehr kompetente Persönlichkeiten, die jetzt dort in diesen unterschiedlichen Institutionen wirken. Gilles bei der DBK, Welskop Deffer bei Caritas, Stetter Karp bei uns als Präsidentin des ZDK. Das sind Persönlichkeiten, die sich viele, viele Jahre hauptamtlich, teils akademisch mit den kirchlichen Fragen, mit gesellschaftspolitischen Fragen auseinandergesetzt haben und nun neue Einflusssphären betreten. Das ist wichtig. Aber ich würde jetzt nicht dazu neigen, zu sagen, dass es hier darum geht, grundsätzlich Frauen vorzuschieben. Das erscheint mir als Argument doch zu gering. Wichtig ist, dass wir hier ein modernes Bild zeichnen. Damit kommt natürlich einher, dass wir eine inklusivere Teilhabe ermöglichen müssen. Da ist an Frauen zu denken, aber es geht natürlich auch zu schauen, wie wir insgesamt das bunte katholische Leben in Deutschland auch abgebildet bekommen in all unseren Gremien. Das gilt ja auch für die ZDK-Vollversammlung, das gilt für den Synodalen Weg und die Synodalversammlung. Überall dort gilt es auch abzubilden, wie sich das Leben, wie sich die Gesellschaft in Deutschland auch verändert haben.
Das deutsche Hoffnungsprojekt in der katholischen Kirche, der Synodale Weg, hat es in diesem Jahr ja sicherlich schwerer. Von einer Einigung dort ist man ja weit entfernt. Mit welchem Gefühl blicken Sie jetzt auf den Synodalen Weg?
Also ich bin zuversichtlich. Gerade nach der zweiten Synodalversammlung war das, glaube ich, ein wichtiges Signal, mit starken Voten rauszugehen. Wir haben das erste knapp Dutzend Papiere besprechen können. Natürlich eben unter Rahmenbedingungen, die erschwert sind. Sogenannte Lesungen, das ist ein mühsames Geschäft und orientiert sich eng an Textarbeit. Und ich glaube, dass es noch viel spannender wäre, auch die individuelle Perspektive auch stärker abzubilden. Denn es macht ja was mit einem, mit den 230 Synodalen, die jetzt seit fast 2 Jahren dabei sind. Die überprüfen ihre eigenen Positionen, die kommen ins Wanken, die korrigieren sich selber. Also man merkt, dass es wirklich ein nicht nur inhaltlicher, sondern eben auch ein geistlicher Prozess ist, der jetzt dieses Jahr oder im kommenden Jahr einen wichtigen Fortschritt machen muss. Denn wir wissen, dass wir Anfang 2023, das heißt in nur noch 3 Synodalversammlungen, durch sein müssen mit den großen Kapiteln. Was ich mir wünsche, ist ein viel stärkerer Blick auf die Inhalte. Ich merke doch, dass wir immer wieder auf der Metaebene landen. Wir sind immer wieder bei der Frage, wie verbindlich ist der synodale Weg? Was passiert danach? Werden wir ernst genommen? Es kommt immer wieder der Vorwurf des Schismas. Und ich würde viel, viel lieber auf die Chancen sehen. Ich sehe die Chance, dass junge Menschen sich hier stark beteiligen können, die sich auch um ein modernes Bild der Kirche bemühen. Ich sehe, dass wir uns mit der Rettung auseinandersetzen können, der Gemeinschaft der Gläubigen. Es geht ja nicht nur um die institutionelle Zukunft der Kirche, sondern es geht ja darum, dass Glauben gelebt wird. Und wie gesagt, sehe ich konkrete Inhalte, die noch viel schwerer zu vermitteln sind. Das ist ganz klar etwas, was wir als Hausaufgabe weiter mitnehmen müssen. Wir müssen auf die guten Texte auch nochmal eingehen und die wirklich gut vermarkten, um deutlich zu machen, es geht hier um etwas Verbindliches und es geht auch darum, Kirche mit der Gegenwart zu versöhnen.
Was erhoffen Sie sich denn vom neuen Jahr 2022 für die Kirche?
Ich hoffe mir für das nächste Jahr, dass wir vor allem auch mit nichtkirchlichen Themen sichtbar werden. Wir haben im Moment eine starke binnenkirchliche Fokussierung wegen des synodalen Wegs. Der ist wichtig. Es geht hier um grundsätzliche Zukunftsfragen der Kirche in Deutschland. Etwas, was natürlich auch nochmal vernetzt wird ab Ende des Jahres über die Weltbischofssynode, ebenfalls zum Thema Synodalität. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir nochmal stark daran erinnern, dass wir auch gerade als Laien und Laien eine politische, eine gesellschaftspolitische Mandatierung haben. Und hier gilt es nochmal viel stärker in den Blick genommen zu werden, aber selber auch bestimmte Themen zu setzen. Wir haben eine neue Regierung, der wir eine konstruktive Zusammenarbeit angeboten haben, sie auch zu begleiten bei EU-Fragen, in globalen Angelegenheiten, beim Klimaschutz. Das sind alles Themen, die uns auch als ZDK immer wieder beschäftigt haben. Und insofern hoffe ich, dass wir hier auch eine gewisse Sichtbarkeit erzeugen. Nicht zuletzt, das ist mein großer Optimismus, in Stuttgart im Mai 2022, wo wir den 102. Katholikentag durchführen wollen. Wir sind da weiterhin sehr zuversichtlich unterwegs. Unter dem Leitwort Leben teilen wollen wir hier natürlich auch nochmal markieren, dass es diese zivilgesellschaftliche katholische Plattform gibt, um große Themen nochmal in den Mittelpunkt zu rücken, abseits von Corona und abseits der rein binnenkirchlichen Debatte, in der wir uns gerade bewegen.
Marc Frink sagt das. ZDK-Generalsekretär hat mit uns über das Jahr 2021 gesprochen und auch einen Ausblick auf das nächste Jahr gewagt.